Nein, Moment mal, wir sind doch hier nicht in so einem bescheuerten B-Movie.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo, ich bin Lisa, eure Moderatorin, während Lars nicht da ist. Außerdem mit im Studio haben wir Flo.
Hallo.
Und Flori.
Hallo, hallo.
Und auch Heiner.
Hallo.
Und mir.
Hallo, hallo.
Genau, wir erzählen euch heute ganz viel, aber erst einmal könnt ihr euch jetzt ein bisschen zurücklehnen mit Aphrodite von Sam Short.
Irgendwie faszinierend. Ich selbst lese nämlich sehr viel. Es gibt Leute, die halten mich für zu intellektuell, aber ich finde es eine fabelhafte Art, seine Freizeit zu verbringen. Außerdem spiele ich noch Volleyball. Haben Sie irgendwelche Hobbys?
Ich sammle Sporen, Grünspan und Schimmelpilze.
Ja, wir haben Spaß mit Schimmelpilzen.
Ich muss mich von diesem Snippet erstmal erholen.
Wir sind bei den
Filmstarts der Woche.
Es geht nicht um Schimmelpilze, kann ich euch jetzt schon sagen. Wir haben tatsächlich einen Film der Woche, den Mia uns sehr gerne vorstellen möchte.
Jawohl, es geht um ein kleines Stück vom Kuchen. Genau, und das ist ein Film aus dem Iran und es geht um, ja, die Hauptfigur ist Mahin, sie ist ungefähr 70 Jahre alt, verwitwet schon so seit 30 Jahren und lebt sehr zurückgezogen und am Anfang gibt es so Szenen, wo sie mit ihren Freundinnen zusammensitzt und dann quatschen die halt so und dann sagen die Freundinnen, Mahin, du bist zu einsam, du musst dir mal Männer suchen, einen Mann suchen, nicht Männer, einer reicht. Da sind sie sich, glaube ich, einig.
One man is okay.
Das ist ja auch schon im Iran als Frau auf Männersuche zu gehen, ist, glaube ich, auch schon ein Take für sich.
Ja, ja. Genau. Also vor allen Dingen, wenn man freiwillig das entscheiden kann, ist, glaube ich, schon...
Genau, und wenn man 70 ist, ist es nochmal eine andere Geschichte. Also genau, also ich fand es, genau, sie zieht dann also auch los und geht tatsächlich... schon auf die Suche, also sie ist erstmal, geht sie in den Park und fragt dann da einen Arbeiter so, treiben hier Männer Sport? Und auch ältere Männer und so und sagt dann, ja, ja, mein Mann sollte mal mit denen Sport treiben. Also sie hat so nicht ganz offensichtlich gelegt, dass sie auf der Suche ist, aber genau, als Zuschauerin wurde das schon sehr klar. In einem SeniorInnen-Restaurant wird sie dann auch fündig und bekommt so über Tischgespräche mit, dass da ein alleinstehender Taxifahrer gerade am Essen ist. Dem läuft sie dann hinterher bis zu seinem Taxistand und sagt, fahren Sie mich nach Hause.
Hallo!
Und er lässt sich auch darauf ein. Er ist eher, glaube ich, von der schüchternen Sorte und ja, dann dürfen wir die beiden dabei beobachten, wie sie sich kennenlernen und es ist eine wunderbar romantische, herzige Liebesgeschichte und schafft es meiner Meinung nach, ohne komplett kitschig zu sein. Also ich habe einfach da gesessen und gedacht, Mann, seid ihr niedlich, oh wie schön, oh wie schön, oh wie schön. Also ich fand es wirklich, wirklich toll. Genau, und die müssen die ganze Zeit ein bisschen aufpassen, also es wird schon auch so der örtliche und politische Hintergrund deutlich. Sie schickt ihn dann nochmal um die Ecke das Taxi parken und er soll dann quasi nachkommen, dass sie nicht zusammen gesehen werden, wie sie ins Haus gehen und dann kommt zwischendurch noch eine neugierige Nachbarin vorbei und so. Also man merkt schon, dass das alles so ein bisschen heimlich passieren muss. Es gibt auch eine Begegnung mit der Sittenpolizei, als sie da im Park unterwegs ist und so. Genau, also man bekommt schon mit, was für ein Regime da gerade vorhanden ist. Und ja.
Aber die zentrale Narrative ist zuckersüß mit den beiden.
Voll. Ja. Also man bekommt halt die Umstände so mit, aber es ist jetzt da Genau. Es ist einfach der Alltag. Es gehört einfach so dazu.
Es eskaliert
leider,
nicht zu einem Konflikt. Oder?
Nee. Also ja. Es gibt einen Konflikt im Park, wo sie dann einer jungen Frau hilft, die gerade von der Sittenpolizei festgenommen wird und dann aber nicht wird, weil sie sich eben einmischt. Oh. Weil sie da wirklich so sehr selbstbewusst unterwegs ist. Das fand ich auch toll. Also Maheen ist auch eine tolle Protagonistin. Gespielt von Lili Fahadpour. Und genau. Ja.
Ja, ich finde, es gibt auch aus der gesamten Region, da sind die Liebesfilme, haben meiner Meinung nach immer so einen sehr realistischen, sehr süßen und liebevollen Vibe. Ich liebe die Narrativen, die es da gibt. Also ich meine es jetzt nicht aus dem Land, aber Gaza Mon Amour zum Beispiel war auch so ein Film, der einfach eine Liebesgeschichte erzählt hat in einem sehr restriktiven Gebiet ja letztendlich, wo auch permanent der Strom ausgefallen ist und man gemerkt hat, dass so drumherum einfach ganz viel auf sie einwirkt, sodass sie sich nicht frei entfalten können. Aber die Liebesgeschichte an sich war so schön und so herzlich erzählt. Und das klingt sehr ähnlich.
Ja.
Das, genau, also ich finde die Liebesfilme aus der ganzen Region da unten, ist echt, die haben so eine Art zu erzählen, so ein bisschen wie beispielsweise in Frankreich manchmal Liebesgeschichten erzählt werden. Du kriegst immer so ein bisschen diesen französischen Touch wieder mit. Also so diesen Vibe, wie Geschichten erzählt werden. Und das, das hört sich so an, als würde das jetzt hier auch so sein. Das ist sehr schön.
Ja, also sie verbringen dann auch wirklich sehr, sehr lange Zeit miteinander. Mhm. Und genau, er repariert ihre Gartenlampen, dann essen sie draußen. Und dann kommt halt wieder so ein Touch von, oh, ist dein Garten einsehbar? Und dann sagt sie, ja, aber die Nachbarn, die reingucken können, die sind nett. Mhm. Die sind nicht so wie die vorhin geklopft hat. So. Mhm. Genau, also es ist wirklich, es kommt vor, aber es ist nicht so super präsent. Ja. Und ich fand, ja, ich habe irgendwo gelesen, gefühlt in Echtzeit verbringen wir so den Abend mit denen. Und es ist wirklich so sehr langsam, weil die beiden aber auch sehr langsam sind, weil sie eben auch schon alt sind. Also da ist die Maheen eben nicht so schnell unterwegs, wenn sie vom Wohnzimmer in die Küche läuft oder so. Ne? Und mir ist auch aufgefallen, dass der Film quasi ohne Filmmusik auskommt. Stattdessen sind die Umgebungsgeräusche sehr präsent und das fand ich total toll, weil das eben das auch nochmal näher macht und so. Es ist wirklich, als wäre man dabei.
Ja.
Das war wirklich toll. Genau. Und ohne zu viel zu erzählen, kann ich sagen, es gibt, also am Ende wird es wirklich nochmal ein bisschen dramatisch und herzzerreißend. Genau, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Spoiler-Alarm. Genau, aber insgesamt ist es wirklich ein Film, der sich auf jeden Fall lohnt. Auf jeden Fall im Kino lohnt und ja, geht das hin.
Der Film der
Schaut,
Woche ist.
Seid entzückt.
Es ist ja auch ein Film, wenn ich das ganz kurz noch einschieben darf, wo ja auch die Entstehungsgeschichte des Films fast auch schon irgendwie für sich genommen filmwürdig ist, allerdings ja auch eher aus traurigen Gründen, weil das Regie-Duo sozusagen, Behtaş Zaniya und Maria Mughadam, die auch miteinander verheiratet sind, die stehen ja jetzt derzeit, also soweit ich weiß, auch immer noch faktisch ja irgendwie mehr oder weniger unter Hausarrest im Iran, was aber, glaube ich, eher mit dem Vorgängerfilm zu tun hat. Aber der Film spielt dann natürlich auch mit rein. Und der Film wurde letztlich dann ja auf der Berlinale dieses Jahr gezeigt, ohne dass die eben dabei sein konnten, weil sie eben insbesondere ein Ausreiseverbot hatten im Iran. Also es ist schon
ja, das Regime war nicht begeistert von diesem Film.
Es ist, also ich meine, es ist schon, also
ich meine, es ist Gesellschaftskritik mit drin. Das
ja, ja, es ja. ist auch, das also ist ja sehr eindeutig. Die Hauptfigur Maheen ist auch die meiste Zeit ohne Kopftuch zu sehen zum Beispiel, weil es eben viel bei ihr zu Hause spielt. Und so ist es eben, zu Hause werden die Kopftücher abgenommen. Aber das wird eben auch nicht gezeigt so im Iran, ne? Dass das, also es ist halt nicht dann realistisch ansonsten. Und die durften auch schon zu einem Drehort in Frankreich, ich glaube es war sogar Paris, da durften die auch schon nicht hinreisen, das Regieduo, und wurden da wirklich am Flughafen festgesetzt und die Pässe entnommen und
Ist ja spannend tatsächlich, dass sie im Iran leben und diese Filme trotzdem drehen. Also die meisten Filme, die man mitbekommt, die aus dem Iran sind oder aus dem Gazastreifen oder so, sind ja meistens von Leuten, die da gar nicht mehr leben, sondern eher Filme in anderen Ländern machen über das Land und da ursprünglich herkommen. Deswegen ist es ja auch nochmal, ich würde fast sagen, extra mutig.
Ja, es ist krass, was Menschen auf sich nehmen.
Ja,
ne, wie viel Menschen riskieren, um halt Filme zu machen. Und wenn, dann ist es umso schöner, wenn er dann halt auch wirklich so gut gelungen ist, wie es jetzt in dem Fall ist, unter solch schwierigen Umständen, sag ich mal. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau, also Wenn ihr Lust habt, jetzt ein kleines Stück vom Kuchen zu schauen, dann, was ja offensichtlich eine ganz große Empfehlung von mir ist,
ja,
dann könnt ihr das tun. Ja, das war's dann. Das war unser Film der Woche. Damit sind wir jetzt fertig. Nein. wir haben noch ein paar andere Filmstarts. Es sind diese Woche nicht so viele, deswegen machen wir nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit Sofa-Ecke weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt vielleicht mal mit Madame Sidonie in Japan weiter.
Dann machen wir weiter mit Madame Sidonie in Japan. Also die namensgebende Madame Sidonie wird gespielt von Isabelle Huppert. Das ist vielleicht schon mal die mehr oder weniger wichtigste Nachricht, denn die ist natürlich auch weit über Frankreich hinaus eine sehr bekannte und natürlich auch inzwischen geradezu legendäre Schauspielerin, die man natürlich aus vielen großen Filmen auch kennen, zum Beispiel natürlich aus der Zusammenarbeit mit Michael Haneke oder so, wo es aber auch immer wieder ganz viele Perlen gibt sozusagen, wo man sie entdecken kann, ob die jetzt sozusagen aus der jüngeren Vergangenheit spielen oder in der jüngeren Vergangenheit erschienen sind oder nicht. Also einer meiner Lieblingsfilme mit ihr ist der Film, ich glaube, der heißt Reine Frauensache oder so, aus den 80er Jahren, Story of Women im Englischen. Aber sie ist natürlich auch aktuell gerade durchaus sehr angesagt, spielt auch immer mal kleinere Rollen in irgendwie größeren Filmen oder in Filmen, die dann irgendwie arthouse-mäßig auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel dieser Eselfilm namens ER, den ja Lars, glaube ich, auch super fand. Da spielt sie sozusagen auch mit. Und hier spielt sie die Hauptrolle und spielt eine Frau, die eben auch schon direkt am Anfang des Films sozusagen, der man dabei zusieht, wie sie eben von Frankreich nach Japan reist, um dort ein Buch von sich vorzustellen, was sie schon vor langer Zeit geschrieben hat, in dem sie eine Tragödie, eine Familientragödie im Prinzip verarbeitet hat, die ihr eben sozusagen in jüngeren Jahren widerfahren ist. Und sie hat dieses Buch damals geschrieben. Es war ein Bestseller. Der Hype und der Fame ist dann allerdings in den Jahrzehnten danach so ein bisschen verflogen. Man erfährt dann auch irgendwann, ihr ist auch in der Zwischenzeit noch etwas passiert sozusagen, weshalb sie auch unter anderem deshalb auch gar keine Lust mehr hat, eigentlich über dieses Buch zu sprechen. Aber wie das halt so ist, in Japan ist dieses Buch halt der absolute Renner. Deshalb gibt es dort eine Neuauflage und sie soll dann eben nach Japan reisen oder lässt sich halt überreden, nach Japan zu reisen, um dann diese Neuauflage sozusagen zu promoten. Und in Japan trifft sie dann auf einen Mann, der dann sozusagen ihr Publisher sozusagen ist, zu Yoshi Ihara heißt der, beziehungsweise heißt der Schauspieler. Der begleitet sie dann sozusagen durch Japan und sie reisen halt dann irgendwie dort durch das Land und fahren da verschiedene Stationen ab, die eben im Zusammenhang stehen mit der Veröffentlichung beziehungsweise mit der eben auch Werbung für das Buch. Was ist zu dem Film inhaltlich zu sagen? Also am Anfang hat er mich sehr erinnert. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sind auch Dinge, die man vielleicht auch gar nicht so unbedingt sozusagen in den ersten Minuten so weiß, sondern das erschließt sich eigentlich alles so nach und nach. Und das fand ich in dem Sinne auch relativ gut. Was mich am Anfang ehrlicherweise eher gestört hat, ist, dass ich am Anfang eher das Gefühl hatte, ich gucke mir sowas an wie Lost in Translation, weil das ist eben eine Frau, die eben dann in ein anderes Land kommt und sich da irgendwie so ein bisschen fremd fühlt und so weiter. Und das ist auch natürlich in beiden Fällen Japan. Und ich fand auch den Anfang irgendwie nicht so wirklich gelungen in dem Sinne. Was mich, glaube ich, so ein bisschen gestört hat, ist einfach, dass da sehr viel von diesem Humor drin ist, den ich vielleicht jetzt auch ein bisschen stereotypisch als irgendwie so typisch französisch bezeichnen würde, wo halt dann sich immer wieder drüber lustig gemacht wird, hahaha, in Japan begrüßen sich die Menschen ja anders oder hier gibt es halt diese oder jene kulturelle Gepflogenheit. Und der Film ist keine Komödie in dem Sinne, der sieht auch nicht aus wie eine Komödie und der ist es inhaltlich letztlich auch nicht, aber am Anfang war da relativ viel von diesen Elementen vorhanden und das hat mich ganz massiv gestört, weil ich dachte, was gucke ich mir denn hier jetzt an oder warum hat Isabelle Huppert sich denn entschieden, bei sowas mitzumachen? Das legt sich dann zum Glück, weil in diesem Film, wie es vielleicht sich auch schon ein bisschen aus meiner Beschreibung angedeutet hat, geht es nicht wirklich um diese kulturellen Unterschiede oder haha, ist das lustig, sondern es ist eigentlich im Kern eine Geschichte über Traumabewältigung. Ne? Mhm. Also sie hat ja, wie gesagt, in dieser Zwischenzeit auch noch was erlebt und muss dann eben in Japan auch damit klarkommen. Das ist ein Film, der, finde ich, diese Traumabewältigung jetzt in dem Sinne auch nicht schlecht macht. Das, was mich allerdings so ein bisschen gestört hat, war halt, dass ich sage, zum einen ist es ein bisschen eine Geschichte nach Schema F, was diese Traumabewältigung angeht. Also ich hatte gerade schon den ihren Publisher sozusagen angesprochen, zu Yoshi Ihara, wie gesagt, spielt den. Die beiden Figuren kommen sich dann so nach und nach näher. Das sind auch Sachen, die sieht man wirklich, sag ich mal, eine Million Jahre sozusagen schon kommen, bevor es passiert. Und das ist alles so ein bisschen in Zeitlupe. Oder man denkt sich halt, passiert da jetzt noch was Spannendes mit? Und das kommt halt nicht so wirklich. Es ist auch alles sehr kopf- und dialoglastig. Also es gibt natürlich auch immer mal wieder so Landschaftsaufnahmen in Japan und das finde ich alles auch eigentlich so ganz schön eingefangen. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, ich habe da jetzt irgendwie wenig Innovatives oder Neues gesehen. Und auch diese Filme über Traumabewältigung sind auch so ein bisschen, wenn man davon halt ein paar gesehen hat, dann sieht man vielleicht auch eher die Parallelen, als sozusagen, dass man sich denkt, okay, kann der mir jetzt noch was Neues erzählen? Und das fand ich hier dann auch so ein bisschen schade. Was ich ansonsten über den Film noch sagen kann oder vielleicht auch ansprechen muss, mehr oder weniger, was man vielleicht bei einem Film mit dieser Beschreibung nicht unbedingt denkt, aber was mich tatsächlich gestört hat, waren auch die visuellen Effekte. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil es nicht nach einem Film klingt, der irgendwie viele, viele visuelle Effekte hat. Und viele sind es auch nicht, aber es sind vor allem zwei, die wirklich irgendwie, ja, schon irgendwie stören, beide auf ihre eigene Art und Weise so ein bisschen. Das eine ist, dass vor allem am Anfang des Films gibt es relativ viele Szenen, die halt so in einem Auto spielen. Und da bedient sich der Film dieser klassischen Technik eigentlich, die man vor allem so aus ganz alten Filmen, irgendwie aus den 50ern oder so kennt, dass halt quasi die Figuren in diesem Auto sitzen und im Hintergrund ist halt ein Greenscreen oder Bluescreen oder was auch immer und dann ist halt der Hintergrund sozusagen da nachträglich eingefügt. Und meine Güte, sieht das schlecht aus. vor allem zu Beginn des Films. Das wird im Laufe des Films so ein bisschen besser, aber ich habe mich, also das sieht auch so doof aus, dass ich mich frage, war das Absicht? Weil soll das irgendwie jetzt, also so eine gewisse Künstlichkeit kann man ja auch irgendwie als Stilmittel erzeugen können. Oder kann man irgendwie auch als Stilmittel erzeugen, aber ich habe es irgendwie nicht, ich habe es nicht wirklich verstanden und es hat einen echt rausgerissen. Mhm. Und dadurch, weil das natürlich dann im Auto auch immer diese dialoglastigen Szenen waren, konnte man sich dann auch auf die Dialoge, oder mir zumindest ist es schwer gefallen, mich auf die Dialoge zu konzentrieren, weil man echt rausgerissen wurde durch diese, ja, aus meiner Sicht eben durch diesen visuellen Lapsus, der da halt immer wieder passiert ist. Das zweite hängt zusammen mit einer, ja, eigentlich mit dem dritten Hauptdarsteller sozusagen im Film, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Sein Name steht allerdings groß auf dem Poster und fällt auch nach 2 Minuten im Vorspann. Also sein Name ist August Diehl und der taucht natürlich auch auf in dem Film. Ich möchte aber eigentlich gar nicht mehr so viel zu ihm sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich fand grundsätzlich, wie er eingesetzt wurde, fand ich gut. Allerdings ist es auch da so, der Film wiederholt sich da halt auch an vielen Stellen und es ist auch so ein bisschen, man weiß auch da, wo es hingeht und es ist auch irgendwie nicht so überraschend, aber an sich, was sie mit seiner Figur machen, fand ich per se nicht schlecht. Auch da ist es allerdings wieder so, dass visuell, sage ich mal, gearbeitet wird mit einer, also mit Effekten, die ja einen auch irgendwie rausreißen. Das ist am Anfang, also das soll auch ein disruptives Element sein, gar keine Frage. Und am Anfang funktioniert das auch, aber dadurch, dass es so oft eingesetzt wird und dass es auch da irgendwie gefühlt immer künstlicher und schlechter aussieht, also was die Beleuchtung angeht, was die Schärfe angeht, da wird was digital eingefügt, um es mal so zu formulieren. Und das, ja, das, ich meine, reißt einen alles irgendwie raus, muss ich sagen.
Das, was du erzählst, ist ja, es hört sich an, als wäre es eigentlich ein realistischer Film.
Genau.
Und da dann so eine Art von Stilmittel einzusetzen, muss man schon, da muss man sich schon Gedanken drüber machen. Und das hört sich für mich ein bisschen an, als hätten sie einfach am falschen Ende gespart.
Ja, ich weiß es nicht, vielleicht. Aber es ist schon, also es ist schon bewusst künstlich, definitiv. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob ich finde, dass es so funktioniert. Also nur weil man was bewusst macht, heißt es ja sozusagen nicht, dass es funktioniert. Und im Endeffekt muss ich halt sagen, bleibt da dann am Ende dieses Films jetzt nicht so super viel Highlight-mäßiges hängen aus meiner Sicht. Also wie gesagt, Isabelle Huppert ist natürlich eine Schauspielerin, die zu Recht, sage ich mal, als eine der besten Kinoschauspielerinnen der Welt wahrscheinlich auch gilt. Und sie alleine, also ihr zuzusehen, hat schon immer einen gewissen Schauwert und Unterhaltungswert, weil sie natürlich jede Rolle ausfüllen kann, selbst wenn das Drehbuch jetzt so wie hier eher, sage ich mal, maximal Durchschnitt irgendwie ist. Und das macht den, gibt dem Film schon, sag ich mal, also ja, gewisse Schauwerte sozusagen, genau. Und auch, sage ich mal, optisch, wie gesagt, wie Japan eingefangen ist, fand ich, bis auf diese visuellen Fehler aus meiner Sicht sozusagen, fand ich das eigentlich sonst auch schon ganz gut. Also man kann sich das auch schon irgendwie anschauen. Das ist 90 Minuten, relativ geradlinig. Auch da eigentlich ein schönes Ende und sympathische Figuren irgendwie. Aber so richtig viel gibt es dann am Ende irgendwie doch nicht her, fand ich. Und dann ist es doch auch relativ viel so, ja, irgendwie Figurenentwicklung, die man auch schon mal gesehen hat, untermalt mit so Klaviergeklimper und so weiter. Und dann, also wenn man den Film nicht schaut, hat man jetzt auch nicht so viel verpasst aus meiner Sicht. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen mein Fazit. Wer trotzdem sozusagen Bock hat, Isabelle Huppert, wie gesagt, in diesem Film sozusagen in Japan zu sehen, der kann das ab jetzt tun. Der Film läuft, wie gesagt, im Passagekino und ja, von mir, also sagen wir mal schon eine äußerst verhaltene Empfehlung. Man denkt sich, also man ärgert sich vielleicht im Nachhinein nicht, aber man, es ist jetzt auch nichts, wo man bereut, wenn man es nicht gesehen hat.
Genau. Na gut, also wenn ihr trotzdem Lust habt auf Madame Sidonie in Japan, könnt ihr das tun und euch da angucken. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Musik aus unserem Soundtrack des Monats. Und zwar ist das von Lovelace Bleeding, I Fucking Love You, You Idiot, von Clint Mansell. Viel Spaß!
Ab Habt ihr uns etwa da oben furzen hören? Was hast du denn da geglaubt, dass wir dich hergerufen haben? Was denn? Tatsächlich? Wenn man nicht mit Gottes freier Natur einfahren lassen kann, ohne dass gleich Marsmensch runterfällt, dann wird's aber ernst. Wir denken aber nicht am entferntesten daran, mit der Knoblauch- und Kohlfresserei aufzuhören. Und wenn ihr waggonweise vom Himmel fallt, Mann, hab ich jetzt einen Durst. Jetzt muss ich erstmal was saufen.
Hallo, wir sind immer noch bei Filmriss im Kinomagazin. Wir hoffen, ihr seid nicht eingeschlafen bei dem Love Lies Believing Soundtrack gerade eben. Ich habe gedacht, der Song würde ein bisschen more exciting sein. War er nicht.
Vom Titel her würde man das denken.
Ja, ne? Yeah, I love you, you fucking idiot. Was denkt, also was soll es sonst sein? Cool halt, aber naja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß damit. Wir sind weiterhin bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und wir hören jetzt erstmal von Jasmin, die Führer und Verführer gesehen hat. Ganz viel Spaß dabei.
Führer und Verführer ist ein Historienfilm, in dem Robert Stadelober in die Rolle des Joseph Goebbels schlüpft und der von 1938 bis 1945 ihn und Hitler und die Elite des Dritten Reiches begleitet. Der Film selber setzt sich anfangs ziemlich hohe Maßstäbe, die einem mit einem Titel direkt präsentiert werden. Dieser Film durchbricht diese Inszenierung, blickt hinter die Kulissen ins Innere der Macht. Er zeigt die Perspektive der Täter. Nur wenn wir die größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte aus der Nähe betrachten, können wir ihnen die Maske vom Gesicht reißen, die Mechanismen der Demagogie durchschaubar machen und auch die Hetzer der Gegenwart entwaffnen. Und das ist ein Anspruch, dem dieser Film leider nicht wirklich gerecht werden kann. Er ist sicherlich mit dem Anspruch gedreht worden, viel auszusagen und schafft es auch nochmal eine andere Form zu wählen, um einem eben bekannte Inhalte wie eben die unangenehme Menschlichkeit der Nazi-Größen, die Mechanismen von Propaganda, die verblendete Weltsicht, die eben auch die Nazis sich selber einreden, deutlich und sichtbar zu machen. Dabei kommen durchaus noch ein paar andere Aspekte in den Mittelpunkt. Etwa eben Propaganda als Mittel der Kontrolle und auch als Mittel der Kriegsführung. Es gibt explizit Szenen, in denen Reden zitiert werden, in denen wir eben sehen, wie ja, Leute darüber informiert werden, dass der Holocaust geplant ist, dass er stattfindet, dass eben das eine bekannte Information war. Dabei werden halt auch selbstreferenzielle Zitate verwendet. So wird Hitler in den Mund gelegt, dass er sagt, damit am Ende niemand sagen kann, er hätte nichts gewusst, was natürlich eine Reaktion auf den Mythos sauberer Wehrmacht und all das ist. Alles auch schon geführte Diskussionen. Der Film hat mir persönlich jetzt wenig Neues, also wirklich Neues vermittelt, sondern eher eben Bekanntes nochmal in einer anderen Form und dabei ist er irgendwie unrund. Stadelober spielt Goebbels zwar in einer sehr guten Imitation, aber gerade so wie er die Stimme verwendet, bleibt es auch immer eine Imitation für mich. Also man merkt, dass er diesen Duktus sich drauf geschafft hat und es klingt halt einfach immer wie eine Stimme, die er halt gerade imitiert, nicht so sehr, als würde er diese Rolle spielen, was bei anderen Figuren im Film, und das schafft dann auch einen Kontrast, gar nicht so sehr der Fall ist. Und ich weiß nicht, ob sich damit einen Gefallen getan wurde, aber die Imitation ist schon irgendwie gelungen. In den Filmen werden auch immer wieder, fast wie bei so einer True Crime Doku, Archivmaterialien reingeschnitten, also Bilder von Kriegsverlauf, Gräueltaten, Filmausschnitte Und es werden auch Zeitzeugen eingeblendet. In diesem Fall alles Holocaust-Überlebende, die eben ihre Perspektive dessen, was passiert, die Auswirkungen schildern. Und das ist auch ein Kunstgriff, den man sicherlich machen kann und der den Film auch nochmal auf eine andere Weise kommentiert. Dazu gibt es dann aber auch Momente von, wie funktionierte Showbiz im Dritten Reich und wie wurden Filme, wie wurde Propaganda inszeniert, was für Machtkämpfe liefen intern in der NS-Spitze, was versucht Hitler auch, um die Beziehung der Goebbels zu retten, als Joseph Goebbels eine Affäre hat und am Ende halt, welche Rolle spielt Hitler in deren Beziehung, dass sie am Ende ja den Freitod wählen und ihre Kinder töten. Und das wird alles angerissen, es bleibt alles nicht vollends erforscht und ich hätte mir da, glaube ich, mehr Fokus, mehr Disziplin irgendwie gewünscht, nicht den Versuch, alles zu erzählen, sondern eben irgendetwas herauszuarbeiten und einen Punkt sehr konkret zu machen und eventuell halt tatsächlich Demagogie der Gegenwart zu entlarven, indem man die Bezüge deutlicher, noch expliziter macht oder eben die Menschlichkeit zu zeigen, indem man mehr in das Drama dieser Leute und ihre Überzeugungen hineingeht. So bleibt der Film hinter vielen großen Vorbildern zurück vom Untergang oder Film ohne Gewissen und vielen anderen, die eben Ähnliches versucht haben zu berichten und dabei ja, sich mehr auf ein Thema konzentriert haben, mehr auf ein Thema konzentrieren konnten. Und dennoch ist es natürlich ein Thema, das immer wieder im Kino präsent sein sollte, dass dieser Tage auch angesprochen gehört. Und insofern kann ich auch nicht vorwerfen, zu versuchen, das nochmal neu zu erzählen. Und wenn man es dann neu auf eine Weise erzählt, die eben nicht an große Vorbilder heranreicht, sondern ja, dahinter zurückbleibt. Also, ich würde jetzt keine komplette Sehempfehlung aussprechen, rein für das Filmische. Wenn man sich dafür interessiert, wie halt NS-Bilder vermittelt werden, sicherlich nochmal auch ein interessanter Film dahingehend. Wenn man gerade einen Anlass für Gespräche im Kino dahingehend sucht, auch das sehenswert aus einer Historikerinnenperspektive, kann ich auch durchaus wertschätzen, wie da mit Quellen gearbeitet wurde. Aber als reiner Film wird er mir jetzt nicht groß in Erinnerung bleiben, aber er ruft eben einige Dinge in Erinnerung, die man in Erinnerung behalten sollte.
Jetzt machen wir erstmal ein bisschen zu Musik und zwar zu dem nächsten Filmstart. Wir fliegen jetzt zum Mond mit Fly Me to the Moon.
Heute Abend hat unser Dr. Beecham noch einmal Urlaub.
Denn morgen reiße ich ihm den Kopf ab, esse seine Gedärme und lege meine Eier in seinen Körper. Aber ich bin kein Außerirdischer.
So, wir sind zurück. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt angemessen zum Mond geflogen, um über To the Moon zu berichten, Mia und Robert.
Doch, doch. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Genau, der Film Fly Me to the Moon oder wie bei uns in Deutschland heißt, To the Moon. Ja, wir haben ja nicht so viel Zeit. Genau.
Hier muss alles deutsch und schnell Effizienz. Auch bei Filmtiteln.
Genau, ein Film, der längere Zeit in Produktion war, damals, also mit Scarlett Johansson hier in Produktion ist dabei, die übrigens auch den Film produziert hat und damals noch geplant mit Chris Evans. Aber es kam nun Channing Tatum dazu und Woody Harrelson. Ja, worum geht's? Wir alle wissen, es gab damals, also wir waren nicht dabei, aber es gab eine Landung auf dem Mond, die war geplant und wurde auch durchgeführt. Und die war eben, das war auch die Wettlauf ums All mit der Sowjetunion. Die hatten den ersten Menschen im All, dann gab es den Sputnik und in den USA dachten diese natürlich, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Das machen wir auch.
Es gibt zwar den Vietnamkrieg, aber wichtig ist auch, auf den Mond zu kommen. Das ist wichtig. Da müssen wir jetzt auch hin. Und ja, das Apollo-Projekt war gestartet und lief natürlich voller Ends. Wir sind bei Apollo 11, oder? Mhm. Das war Apollo 11. Die 11. Dazwischendurch gab es auch einige Fehlschläge. Ich habe auch schon einige Filme dazu gesehen. Wir hatten auch damals mit Ryan Gosling
Keine Ahnung.
Genau. Danke, dass du mir nochmal so geholfen hast. Wo es direkt um die Mondlandung geht. Und auch natürlich The Right Stuff, ein großartiger Film, der die Mondlandung geplant wird und so. Da gab es auch natürlich auch der berühmte Unfall zu sehen, wo die Leute natürlich schlimmerweise beim Start verbrannt sind, weil da Fehlfunktionen gab. Und auch bei dieser Riesentechnik, den Milliarden, die da reingesteckt wurden, ist dies passiert. Mittlerweile ist das ja für viele Missionen und es ist natürlich so, dass das öffentliche Interesse nicht mehr so stark ist, das ein bisschen verloren ist und die Regierung sagt sich, wir brauchen jetzt hier ein bisschen Marketing. Das muss ein bisschen vorangetrieben werden, das muss ein bisschen cool gemacht werden. Die Leute müssen sich wieder dafür interessieren, dass ein bisschen popkulturell untermauert wird. Und also wird dadurch Kelly Jones angeheuert von Mo Burkes. Genau, Kelly wird gespielt von Scarlett Johansson und Mo ist Woody Harrelson mit einer fantastischen, schrägen Nebenrolle, der halt diesen Typ von der Regierung, wo niemand so richtig weiß, wo er hingehört.
Und was eigentlich genau sein Job ist.
Ja, der kommt an, aber
ist alles classified, würde ich mal behaupten.
Richtig, und er wirbt sie an. Sie sind gerade irgendwie sie hat gerade hier so eine Automarketing-Kampagne gestartet er springt da so rein, versaut ihr das irgendwie kurz, um ihr was viel, viel Besseres anzubieten und sagt, sie solle den Mond verkaufen. Ja, und so geht es los, dass Kelly Jones eben, dorthin kommt.
Ich möchte ganz kurz einwerfen. Ich weiß jetzt, welcher Film gemeint ist. Es ist First Man, aber ich habe ihn als deutschen Titel im Kopf gehabt und das war Aufbruch zum Mond.
Ja.
Deswegen bin ich nicht drauf gekommen.
Und ich habe auch alle beide Titel gemischt im Kopf gehabt. Deswegen,
Aufbruch zum Mond. Sehr toll.
Aufbruch zum Mond. Und das andere First Man. Hm. Ja. Naja, das ist der Film, den wir gesucht haben. Genau. Wir haben jetzt auch, da war ja Ryan Gosling als Armstrong und wir haben die Astronauten hier sozusagen. Die sind als Nebendarsteller dabei, aber man sieht dann zum Beispiel diese Sachen marketingtechnisch, diese tolle Omega-Uhren tragen und so weiter. Und wo das ein bisschen Marketing untermauert wird, das funktioniert auch alles, das geht alles so ein bisschen nach vorne. Bis dann noch, das schon dauert eine Weile, bis dann Mo ankommt und sagt, wichtig ist nochmal, dass sie hier eine Alternativversion drehen zu der Mondlandung.
Falls wir es nicht schaffen, müssen wir trotzdem so tun, als hätten wir es geschafft.
Wir können nicht den Wettlauf gegen die Russen verlieren. Also auch wenn wir es nicht schaffen, dann muss das gezeigt werden, damit wir können das nicht, anders geht's nicht. Wir spielen dann die Version irgendwie ab und lassen den Originalton von dort laufen und so weiter und so tun wir es so. So, das ist sozusagen die ganze Idee. Der Hintergrund, das ist der Start der Geschichte. Und natürlich haben wir auch noch hier Channing Tatum als Cole Davis, auf die Kelly natürlich stößt, auf den der total unbegeistert von dieser ganzen Geschichte ist.
Genau, er ist Launch Director und auch wohl schon seit Apollo 1. Das heißt, er hat diesen Brand da auch mitbekommen und hat da so, sehr persönliche Verbindung dazu. Und
Das wird auch nett immer so leicht immer gezeigt. So, der macht dann so Gesten, gewisse Sachen macht er immer die ganze Zeit im Film und es wird dann langsam so ein bisschen aufgebaut, was dahinter steckt. Und dann nimmt der Film sich auch ein bisschen schön Zeit, ein bisschen auch die Figuren so leicht nahe zu bringen.
Genau, da bahnt sich zwischen den beiden auch so ein bisschen was an.
Wer hätte es gedacht?
Überraschung.
Wir brauchen einen amerikanischen Film über irgendeine Mondlandung. Eine Love Story habe ich noch nie gesehen.
Ja. Ja, ich fand ihn auch an ein bis drei Stellen zu kitschig in dieser Hinsicht und
da macht er aber auch kein Geheimnis raus, der Film so.
Ja, also das ist
ja
stimmt,
nicht so, dass er das nicht sein
so,
will.
Ja,
ne?
Es ist halt rosa mit Glitzer.
Und es spielt halt, in Ende 70er und hat natürlich diesen 70er-Charme, diese ganze, man hat natürlich auch die Mode und das alles und natürlich die romantische Vorstellung davon alles. Und das, ja, das kann ein bisschen, es ist eine romantische amerikanische Komödie, darauf muss man sich schon mal einstellen. Ziemlich klassisch, viele klassische Versatzstücke.
Das stimmt. Ich finde aber, dass einige Neben- und Hintergrundstorys so, die wurden so angerissen und nicht so richtig vertieft. Das hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Also, dass es dann irgendwie so, dann fiel mal so ein Satz und dann dachte ich so, ja, okay, erzähl mir mehr davon und der Film hat mir nicht mehr davon erzählt. Und dann, ja, habe ich mich gefragt, ob das nicht auch hätte wegbleiben können. So, also.
Also gibt es da so Sachen auch, wenn es zum Beispiel um Scarlett Johansson ihre Vergangenheit geht oder so
genau
Sachen?
Genau das.
Weil da ist ja, sind viele, also zu ihrer Charakter wird immer viel erzählt. Da sie, also sie hat ja, ist nicht nur erfolgreich im Marketing, weil sie gut ist in der Sache, sondern weil sie auch viel, mit Tricks arbeitet und betrügt und so. Und das ist,
weil sie viel erlebt hat.
Das liegt in ihrer Vergangenheit. Also,
auch, das wird auch angerissen.
Wo man muss
ein
so
bisschen
sagen, vielleicht ist ihr Name nicht mal ihr Name.
Ach so, und deswegen kann man gut Marketing.
So, und da gibt es ja viel in der Vergangenheit. Ja, man muss sich erstmal selber vermarkten.
Okay, fair.
Ne? Also das kann man jetzt zum Beispiel bei ihrer Charakter sagen. Klar, sie musste sich erstmal selber vermarkten. Das ist auch ein Grund, also man kann auch sagen, warum sie nur ausführen muss oder kann, was dieser Moore erzählt. Weil er hat die ganzen Informationen über sie. Und wenn sie,
sie ist leicht zu erpressen.
Ihre Karriere ist beendet. Alles ist Ende, wenn sie das nicht macht, was er sagt.
Ah ja, okay.
So, weil sie eine Vergangenheit hat, die,
shady ist.
Das kann man so sagen, ne? Du bist ganz schnell drauf gekommen, verrückt.
Mensch, also es hört sich an, als wäre das ein sehr, sehr origineller Plot hier.
Ob der Plot originell ist oder, ich war sehr unterhalten, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Okay. Er war sehr, sehr nett und so ein angenehmer Kinofilm. So, gerade jetzt so ein bisschen das Sommer fängt es ein bisschen an. Das ist ein. Und der hat. Ich hatte jetzt immer in letzter Zeit so schwierige Filme zwischendurch. Und das ist einfach. Ja, wie du gesagt hast, letztens, du brauchst nicht noch mehr solche Dramen, wo irgendwelche Leute irgendwie
meine
so.
Eine Trilogie der Kommunikationsprobleme.
Genau und so. Und dann ist auch mal so dazwischen, ne, so ein leichter Film dazwischen, der jetzt nicht total verkopft ist. Und ganz angenehm eigentlich.
Wie war denn Channing Tatum eigentlich so in dem Film? Also insgesamt, ich bin ja der Meinung, dass Channing Tatum ein total unterschätzter Schauspieler. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Schauspieler eigentlich.
Also ich bin ja auch dabei, also auch wenn ich damals diesen Ringer-Film, den ich mit ihm gesehen habe, er kann, ich glaube, er kriegt scheinbar nicht immer die Rollen so, aber er versucht natürlich, hier sieht man natürlich auch die Sache, die Verbindung zu seinen Leuten, die er verloren hat und das alles. Es gibt eine Szene, wo er emotional berührt wird und so weiter, wo er dann einfach nicht mehr kann. Ich sage Thema Interview und die Sache dann, also er kann auf jeden Fall das, klar, dass man weiß, es geht ihm nah und er ist eben, er ist natürlich super in dem Film. Also er ist natürlich, er versucht natürlich so viel Tiefe da reinzulegen, wie das Drehbuch eben das hergibt.
Ja.
Ne? Genau.
Genauso Scarlett Johansson finde ich. Also die hat auch toll gespielt und ich fand auch ihren Charakter super. Also so, ich bin ja Fan von Strong Female Characters und fand es sehr, sehr gut, wie sie da so selbstbewusst und auch nonchalant unterwegs war.
Man kann ja genau die Sachen sagen.
Hat großen Spaß gemacht.
Sie kriegt ihr natürlich so ein tolles Büro, was einfach wie eine Abstellkammer ist.
Und dann sagt sie, ist das die Abstellkammer? Und er sagt, nee, die hat ein Fenster. Und was sie macht, ist, sie holt sich irgendwelche von diesen super begabten Entwicklern und lässt sich ein Fenster einbauen.
Ja,
so.
Genau.
Um das mal kurz so als
Er kommt
als
da rein
Beispiel.
Und sieht, wie seine Ingenieure, die, was weiß ich, Raketenwissenschaftler, die dann einfach mal ein Fenster einbauen.
Findet er nicht so witzig, aber...
die haben auch gute Reibungspunkte, klassische Hollywood-Reibungspunkte und so weiter. Aber Ja, es funktioniert eben. Es gibt eben so Sachen, da werden solche Filme gemacht, die funktionieren dann einfach nicht, die sind wirklich nur vom Reißbrett und manche haben ihren eigenen Charme und das hat er hier durch die Figuren, weil die Figuren leicht vielschichtiger sind und nicht einfach so platt wie in vielen anderen.
Da möchte ich auch gerne nochmal den Regisseur erwähnen, in dem nicht des Filmes, sondern in dem Film, Lance Vespertine, gespielt von Jim Rash, ein hervorragender Charakter, ein super Schauspieler, ich finde den großartig, also der macht wirklich großen Spaß. Genau, der wird dann eben quasi angestellt, um diese Inszenierung da Regie zu führen und ist exzentrisch unterwegs und macht großen Spaß. Ja.
Also auch ein bisschen Nebenrollen, auch wenn die Wissenschaftler hier rumrennen, da gibt es welche, die ein bisschen hervorgehoben sind, die sind alle sehr, das ist cool, alles sehr gut besetzt, das ist eine gute Produktion. Und wenn man es dann halt nicht mehr im Kino gesehen haben kann, oder jetzt, dann kommt er leider nicht mehr auf Blu-ray oder so nach Hause, weil der teilweise von Sony und Apple produziert wurde. Es ist schön, dass die den zusammen natürlich ins Kino bringen, dass man den im Kino sehen kann, aber leider kommt er danach nur wieder auf den Streamingdienst auf Apple, wenn man dann nachsehen will.
Okay.
Na?
Also eine Apple-Co-Produktion? Mhm.
Ja, genau.
Okay.
Genau, die haben damals in dem Deal mit Napoleon, haben die den Deal geschlossen, dass der auch mit ins Kino kommt mit Sony, was eben natürlich schön ist, aber ja. Also wer keinen Streamingdienst hat und einfach sagt, ich will den Film einfach mal sehen, dann ist die Chance jetzt im Kino.
Genau, dann, also wenn ihr Lust habt, ich meine, es hört sich auch an so ein bisschen wie eine gute Sommerkomödie, als wäre das sehr gut, dass der jetzt diesen Sommer startet, einfach for the fun, weil sobald du im Herbst oder Winter startest, habe ich das Gefühl, dass so eine Art von Film auch schnell mal untergehen kann, selbst wenn die so einen Starcast haben, deswegen, gutes Sommerprogramm.
Ein Starcast, aber es geht um den Moon, okay.
Dann kannst du dir die Sterne vom Mond aus angucken. Lass mich.
Ja. Achso, noch für Katzenfreunde, wir haben eine schwarze Katze dabei.
Oh ja, die spielt auch eine,
und die wird entscheidende
Rolle.
Genau, und gegen Ende wird sie tatsächlich immer mehr, ja.
Oh wow, okay, also damit habt ihr mich?
Ja.
Ich habe bis jetzt, Scarlett Johansson, Channing Tatum, alles cool, aber eine schwarze Katze kommt vor, ich gehe ins Kino.
Yes.
Auf jeden Fall. Nein, ich gehe auch für Scarlett Johansson und Channing Tatum tatsächlich gerne ins Kino. Ich bin ja großer Channing Tatum-Fan seit The Eagle. Der Adler der 9. Legion, was kein guter Film ist, möchte ich hinzufügen, aber er macht so viel Spaß.
Ja, zur Besetzung ist mir noch aufgefallen, dass sie, dass es eine sehr, sehr weiße Besetzung ist. Mhm. Ich erinnere mich an eine schwarze Person, die auch eine Nebenrolle spielt, also auch zu Wort kommt und so.
Mensch.
Immerhin. Und ebenfalls immerhin habe ich jetzt beim Soundtrack hören und nachschauen gesehen, dass es hauptsächlich schwarze MusikerInnen dort vertreten sind. Dann dachte ich, na gut.
Na gut, okay.
Naja, genau. Es gab ja den Film, den ich leider nicht gesehen habe, 2016, Hidden Figures, Unbekannte Heldinnen, wo viele von den die das mit entwickelt haben und ausgerechnet haben und also auch die das geht um die schwarzen Ladies halt, die mit im Mondprogramm involviert waren und als die damals auch nicht hervorgehoben werden, weil das eben so ein bisschen, die Zeit eben und das alles und da gab es schon mal extra damals einen Film
ja,
darüber.
Ja, der war extrem gut, warte, ich habe den Namen gerade auch vergessen, ich habe hier Hidden Figures, ja genau.
Der
Film war auch
so
große Klasse, vor allen Dingen, weil auch Janelle Monáe mitgespielt hat, das ist eine, ich finde, vielleicht sollte ich nachher nochmal einen Janelle Monáe-Song spielen.
Ja, das finde ich auch gut. Ich mochte auch, also Margaret Hamilton war ja durchaus auch beteiligt an der Mondlandung. Mhm. Die hat ja die Onboard-Flugsoftware entwickelt. Es gibt da dieses sehr bekannte Bild, wo sie neben dem Ausdruck dieser Software steht, der ungefähr so hoch ist wie sie selber. Genau, sie findet Erwähnung, sie wird ganz kurz erwähnt. Wir sehen sie aber nicht oder so. Dass ich finde, die hätte da auch noch ein bisschen
mehr Raum,
Raum haben können, weil es ja ein wichtiger Beitrag ist.
Ja, schon.
Ja, genau.
Aber ja, also im Großen und Ganzen Empfehlung?
Sommerunterhaltung.
Das für mich ja.
Funktioniert.
Ja,
okay,
ja.
Super.
Yes.
Also ihr könnt den To the Moon auch momentan in allen Kinos eigentlich sehen. Cineplex, CineStar, UCI, Cinemax, Prisma. Wenn ihr also Lust habt, schaut euch einfach um, welches Kino bei euch am nächsten ist. Und geht zu To the Moon.
Hebt ab.
Und wir hören jetzt noch ein bisschen, wir beobachten den Moon River. Jetzt nach dieser wunderschönen Besprechung, nachdem wir zum Mond geflogen sind. Viel Spaß.
sind die Edelzombies.
Ja, wir spielen für die Götter Horrorvideos nach.
Nightmare on Elm.
Euer Platz ist im Höllenfeuer.
Hallo, wir sind bei Filmriss, dem Kinomagazin, und wir sind weiterhin bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und wir haben noch einen letzten Filmstart diese Woche, bevor wir in die Sofaecke übergehen, den Flori gesehen hat.
Genau, und zwar handelt es sich um einen Film aus den Niederlanden, und das war ehrlicherweise auch schon einer der wesentlichen Gründe, warum ich Interesse an dem Film hatte, weil ich dann doch gestehen muss, dass ich mit dem niederländischen Kino irgendwie kaum vertraut bin und ich das dann doch mal als gute Gelegenheit gesehen habe, das vielleicht ein bisschen zu ändern, beziehungsweise ja zumindest mal so ein bisschen mich auch dort reinzustürzen. Auch der Regisseur ist durchaus ein niederländischer Regie-Veteran. Jos Stelling heißt der, macht schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten Filme, braucht nach meiner Recherche auch durchaus immer etwas länger für seine Filme, so auch für diesen Film namens Natascha's Tanz. Der hat, so wie ich das gelesen habe, schon eigentlich viele, viele Jahre in der Produktion irgendwie gesteckt und ist jetzt sozusagen rausgekommen. Worum geht es in dem Film? Wir haben zwei Protagonisten, Danje und Natascha. Danje ist ein zu Beginn des Films Junge, der eben in so eine Art dysfunktionale Familie oder dysfunktionale Ehe eigentlich so ein bisschen hineingeboren wird, zwischen eben einer, zwischen einer niederländischen Frau und einem niederländischen Mann sozusagen in den Niederlanden. Und ihm wird eigentlich schon so von Beginn an diagnostiziert, dass irgendwas mit ihm halt nicht richtig ist. Also er spricht kaum, er verhält sich irgendwie komisch und die beiden Eltern kommen damit nicht wirklich klar, kommen aber auch generell irgendwie miteinander nicht so klar, haben da auch irgendwelche Affären und so weiter. Und eigentlich ist der erste Teil dieses Films und es ist wirklich, glaube ich, auch fast die erste Hälfte dieses Films, dann ziemlich viel von dem, was Robert vielleicht manchmal so ein bisschen als Elendsfilm oder so bezeichnet. Also ein Film, in dem der Figur von Danje, also diesem niederländischen Jungen sozusagen, relativ viel, auch schlechte Dinge irgendwie widerfahren. Also er ist dann zum Beispiel auch irgendwann dann eben in einer, in einer Anstalt oder in einem Heim sozusagen, weil die Eltern ihn dann abgeben. Auch bei den Eltern läuft vielleicht nicht alles so gut. Also vielleicht ist es auch nicht unbedingt freiwillig, dass sie ihn abgeben oder dass er dann eben dort sein muss. Und das ist relativ viel von dem, ich nenne es jetzt wie gesagt mal in Anführungsstrichen etwas salopp Elendskino, wo man sich dann also so ein bisschen die Frage stellt, warum schaue ich das hier eigentlich gerade? Was ich dem Film in seiner ersten Hälfte ein bisschen zugute halten möchte, ist, dass er manchmal auch einen etwas, so trockenen Humor auch irgendwie hat, den ich teilweise auch durchaus gelungen fand. Also das ist manchmal auch so ein bisschen so visuelles Comedy oder Slapstick oder dass die Dialoge irgendwie so ein bisschen Witz auch haben und das fand ich eigentlich alles in dem Sinne ganz cool und war dann eigentlich gespannt, wann wir denn eigentlich zur namensgebenden Natascha kommen, weil der Film heißt ja Natascha's Tanz und die taucht dann auch irgendwann auf, nämlich dann in der zweiten Hälfte des Films, wo Danje, so viel muss man dann denke ich an der Stelle vorwegnehmen, erwachsen ist und dann eben auf die Natascha trifft. Natascha ist eine Frau, die deutlich älter ist als er, also auch vom Alter her seine Mutter sein könnte und sich vielleicht im Verlauf des Films auch zu einer Art Ersatzmutter entwickelt. Natascha ist aus Russland ausgewandert als junge Frau und hat eigentlich in den Niederlanden jahrzehntelang wahrscheinlich schlechte Erfahrungen mit verschiedenen Männern sozusagen gemacht und ist zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennenlernen, eigentlich an dem Punkt, wo sie sagt, ihr reicht's und sie möchte sozusagen zurück nach Russland in die Heimat. Und weil Danje auch als Erwachsener, sage ich mal, nicht wirklich sozial adäquat ist und eigentlich, anfängt ihr dann irgendwie hinterherzulaufen, aber wahrscheinlich auch selber nicht so wirklich weiß, warum. Und wie gesagt, er spricht auch kaum, also die Figur wird nicht so wirklich erklärt. Ergibt sich dann eben die Situation, dass dieses ungleiche Duo dann vielleicht auch durch Dinge, die passieren, sich gezwungen sieht oder dazu gezwungen wird, eben die Niederlande zu verlassen und sich eben auf die Reise nach Russland zu machen. Soweit zur Handlung. Es ist ein Film, der, sage ich mal, von der auch formalen Herangehensweise, sage ich mal, relativ experimentell ist. Also wir haben hier es zu tun mit einem Film, der komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist. Wir haben auch hier wieder einen Film, wo sehr viel so dieses Klaviergeklimper als Musik unterlegt wird und eigentlich, kaum gesprochen wird und man dann eigentlich diese beiden Figuren begleitet bei ihrem, bei ihrer Reise vor allem. Natürlich geht es irgendwie um dieses ungleiche Duo, was sich da irgendwie findet und natürlich auch um Selbstfindung, um sicherlich auch diese schicksalhafte Zusammenfügung. Es ist eine Art Odyssee, die zwischen den beiden Figuren dort natürlich stattfindet. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich dieses Experiment jetzt, um es mal nett zu formulieren, nicht gerade vom Hocker gehauen hat. Also wir haben hier einen Film, den ich doch über weite Strecken irgendwie doch recht langweilig und sperrig und schwer zugänglich irgendwie fand. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass diese Figur von Danje dass ich aus der nicht so wirklich schlau geworden bin. Also ich meine, natürlich wird man sich als Filmemacher etwas dabei denken, eine solche Figur zu erschaffen und sie dann halt in diesen Film sozusagen einzubauen. Aber dadurch, dass diese Figur, wie gesagt, eigentlich kaum spricht und auch nicht wirklich, zumindest aus meiner Sicht, irgendeine Art von Entwicklung durchmacht. Das Spannende, was die Figur vielleicht ausmacht oder was vielleicht so ein bisschen der Kniff ist, was dann auch für die Handlung irgendwann wichtig wird, ist, dass er halt sehr, sehr gut darin ist, Menschen zu imitieren. Also wie so ein Papagei im Prinzip. Also wenn man ihm was vorsagt, dann kann der das genauso nachsprechen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Natascha kommt ja sozusagen gebürtig aus Russland, spricht also auch muttersprachlich Russisch. Und das kann er dann eben sozusagen auch perfekt nachmachen, also auch akzentfrei und so weiter. Und das wird dann für die Handlung vielleicht nochmal wichtig. Aber ansonsten habe ich jetzt in der Figur ja nicht viel gesehen, aus dem ich wirklich schlau geworden bin. Und auch die Figur von Natascha, die halt eben auch als Jugendliche sozusagen Tänzerin war und deshalb eben auch der namensgebende, also der Titel des Films. Ja, auch da muss ich sagen, war das jetzt keine Figur, der ich jetzt besonders gerne irgendwie zugeschaut habe bei ihrer Reise, natürlich auch irgendwie ihrer Suche nach sich selbst. Es findet sehr, sehr viel irgendwie im Unausgesprochenen statt oder eben gar nicht, je nachdem, wie man es halt sieht. Aber aus meiner Sicht wird da sehr wenig irgendwie, also für mich war es sehr wenig greifbar, glaube ich. Das war, glaube ich, mein ganz großes Problem mit diesem Film. Und es ist auch ein Film, dem man, sage ich mal, auch seine Produktionsgeschichte irgendwie so ein bisschen anmerkt. Also ich habe es ja schon gesagt, dass der Film sehr, sehr lange in Produktion war. Das hängt zum einen vielleicht auch schon zusammen mit der Handlung, also auch die Art und Weise, wie die beiden dann nach Russland reisen, ist ja eine Sache, die zu dem Zeitpunkt, wo der Film, sage ich mal, konzipiert war, was jetzt irgendwann, wie gesagt, in den späten 2010er Jahren der Fall war, sicherlich andere Implikationen hatte als heutzutage, wo eben Russland, also wo ja, sag ich mal, wieder, deutlich mehr Restriktionen natürlich auch zwischen, sag ich mal, dem Rest von Europa und Russland einfach bestehen. Und das ist eine Sache, die im Film deshalb nicht adressiert wird, weil es, glaube ich, zur Konzeption des Films einfach noch nicht passiert ist. Aber dadurch fühlt sich der Film irgendwie schon so ein bisschen merkwürdig einfach an. Und auch was die Inszenierung als solche angeht, muss ich sagen, also die Bilder, die vorhanden sind, da wird schon irgendwie Wert gelegt auch darauf, dass die schon auch schön sind, und das sind sie auch, diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber ich fand trotzdem relativ viel an dem Film auch in visueller Hinsicht recht statisch, recht behäbig. Es gibt echt viele Freeze-Frames, also zum Beispiel gibt es da dann einen Autounfall, der dann halt quasi durch so einen Freeze-Frame erzählt wird, und dann hört man halt quasi nur die Geräuschkulisse von einem Autounfall, und auch da, also ich sag mal, den Autounfall jetzt zu zeigen, hätte den Film vermutlich nicht gerettet, aber es spricht irgendwie trotzdem Bände, dass ich auch da nicht das Gefühl hatte, dass der Film jetzt in formaler Hinsicht irgendwie so funktioniert. Und am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist vielleicht das schlimmste Urteil für einen Film, war ich doch irgendwie sehr froh, als der Film vorbei war und ich dann irgendwie durch war.
Oh ja, das harsch.
Und so muss ich sagen, ich bin nicht wirklich schlau geworden aus Nataschas Tanz. Kann dementsprechend auch nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen. Wie gesagt, Es ist ein Experiment. Es hat eben, wie gesagt, sehr viel von diesen Schwarz-Weiß-Anleihen und so weiter. Ich habe auch Kritiken gelesen, die durchaus positiv waren und die halt dann auch das irgendwie verglichen haben mit dem Stummfilmkino und so weiter. Da muss ich aber sagen, da finde ich jetzt auch nicht, dass der Film, also dieses Stummfilmkino, gerade zum Beispiel das aus Deutschland oder auch aus Europa aus den 20er Jahren, das hat sich ja eigentlich ausgezeichnet, auch durch diese sehr expressionistische Bildsprache, die ich jetzt in dem Film ehrlicherweise auch nicht wirklich gesehen habe. Also, muss persönlich sagen, dass mir der Film nicht wirklich viel gegeben hat und wird deshalb vielleicht auch so ein bisschen dabei belassen zu sagen, wer möchte, kann sich selber ein Bild machen, und allen anderen würde ich auch da das empfehlen, was du ja eigentlich auch gerade schon bei Madame Sidonie empfohlen hast. Also dann schaut euch vielleicht lieber ein kleines Stück vom Kuchen an, weil ja, der scheint es wirklich verdient zu haben sozusagen.
Genau. Ja. Es tut mir total leid für dich, dass du diese Woche irgendwie nur die nicht so nicht so starken Filme hattest.
So ist das halt, ja. Ich habe das kleine Stück vom Kuchen sozusagen dann
abbekommen.
Ja. Und das große Stück ist dann quasi das kleine Stück.
Das große Stück hat Mia bekommen diese Woche. Aber hey, immerhin, also ich finde, es hat ja trotzdem eine Berechtigung, dass diese Filme hier zu Wort kommen und besprochen werden. Und vielleicht hat der eine oder andere ja trotzdem Lust, sich einfach mal ein bisschen experimentelle Leipziger Filmkulisse auch anzuschauen.
Ja, so kann man sagen.
Mit Natascha's Tanz im Passagekino. So, wir haben dann noch einen Filmstart der Woche, den wir Shame on Us alle nicht gesehen haben, obwohl er eigentlich wahrscheinlich der bekannteste Filmstart der Woche wäre. Und zwar spreche ich von Ich einfach unverbesserlich 4. Der vierte Teil in der Reihe um Gru und dem Superschurken Gru, seinen Minions und seiner Familie. Niemand von uns hat ihn gesehen. Ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass er sich von seiner ganzen Art her nicht sehr von den anderen dreien unterscheiden wird. Einfach ein süßer Kinderfilm, der Spaß macht, wenn man ihn auf Englisch schauen möchte. Mit Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell in den Hauptrollen. Im Deutschen wird Groove von Oliver Rohrbeck gesprochen. Im vierten Teil dieser Reihe geht es weiterhin um den Superschurken Gru, der jetzt aber ein Vorstadtfamilienvater ist. Und er geht auf ein Klassentreffen seiner alten Schurkenklasse anscheinend und trifft dort auf seinen Erzfeind. Dabei eskalieren die Dinge wohl sehr und er und seine Familie müssen untertauchen. Er hat inzwischen auch mit Lucy ein Kind, einen kleinen Sohn, Gru Junior.
Die Minions reichen ja nicht.
Die Minions reichen nicht, deswegen hat er jetzt noch Gru Junior und der wird entführt. Und daraufhin versucht er natürlich mit aller Macht und seiner Familie und seinen Minions seinen Sohn zurückzubekommen. Also eine irrwitzige Rettungsaktion, die da passiert. Die Minions werden wohl noch chaotischer, was man vielleicht schon auf dem einen oder anderen Poster gesehen hat. Sie sind größer und stärker und sehen aus, als wären sie aus Stein. Es gibt ein Super-Serum, das 5 von ihnen zu Mega-Minions mit besonderen Fähigkeiten macht. Also wenn ihr Bock auf Minions habt, ist Ich einfach unverbesserlich 4 wahrscheinlich genau der richtige Film für euch diese Woche. Ihr könnt ihn logischerweise in allen möglichen Kinos sehen. Also ich glaube, er läuft wirklich so gut wie überall. CineStar, Cineplex. Ich weiß nicht, ob er in der Passage läuft.
Also ausweislich von dem, was Lars geschrieben hat, tatsächlich nicht. Was mich aber auch wundert, vielleicht kommt er dann aber
Cinemax,
auch noch dahin.
UCI. Also schaut euch um, Ich einfach unverbesserlich 4 könnt ihr wahrscheinlich in jedem Kino in eurer Nähe sehen. Wird bestimmt witzig. Gute Sommer-Kinderkomödie.
Und ich glaube, der erste Film aus der Reihe, der jetzt eine FSK 6 bekommen hat in Deutschland. Also ich kenne auch durchaus Leute, also deren Kinder das dann sozusagen betrifft, weil die große Fans sind und dann diesen Film sich sozusagen dann noch nicht im Kino anschauen können.
Aber ich glaube, mit Begleitung der Eltern geht es doch, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Nicht also genau. Flo wäre jetzt der Experte. Weil
Flo ist nicht da. Flo muss uns nochmal sagen, ob ihr mit euren Kindern unter 6 da
genau, geht. Nicht, dass es dann sozusagen an der Kinokasse die große Enttäuschung sozusagen gibt, aber vielleicht ist es ja das Super-Serum, was sozusagen dann dazu geführt hat, dass der Film dann nicht FSK mehr für sozusagen alle Altersgruppen sozusagen geeignet ist. Aber ich bin mir sicher, wir werden diesen Film auch in 2 Monaten noch in den Kinos sozusagen sehen, zusammen mit Alles steht Kopf 2.
Also vielleicht werden eure Kinder dann bis dahin 6.
Bis dahin ist alt genug, genau.
Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit Ich einfach unverbesserlich 4 und den ganzen anderen Sachen. Und wie versprochen, spiele ich euch jetzt nochmal von Janelle Monáe Lipstick Lover in Anlehnung an den wunderschönen Hidden Figures oder jetzt auch To the Moon. Viel Spaß dabei und danach gehen wir in die Sofaecke.
Also das gibt jetzt aber Haue. Drauf, Girls.
Ja, auf mit Gebrüll.
Hallo beim Filmriss Kinomagazin. Wir sind jetzt tatsächlich angekommen bei
die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, die Filmstarts der Woche sind durch, aber wir haben noch ein paar Sofa-Ecken da und ich glaube, Heiner und Flo haben uns jetzt was zu erzählen über Axel.
Ja, ich auch.
Und Robert hat ihn auch gesehen. Robert hat ihn auch gesehen.
Natürlich.
Es tut mir leid, das stand nicht in meiner E-Mail.
Das braucht man nicht in die E-Mail einschreiben. Wenn ein neuer Beverly Hills Cop Film kommt, dann habe ich den gesehen.
Ah doch, nein, das steht doch in meiner E-Mail. Entschuldigung, ich kann nicht lesen.
Ich kann nicht lesen. Klassiker.
Ja, wir haben es schon verraten. Es, was ist denn das so leise?
Es gibt einen neuen Beverly Hills Cop Film, korrekt. Axel Foley oder Crazy Frog oder so ähnlich, ne?
Naja. Also, ich muss sagen, ich fand die erste halbe Stunde von dem Film wunderschön. Also, ich hatte echt das Gefühl, geil, jetzt kriegt Netflix das wirklich mal hin mit diesem Legacy-Sequel und macht nicht die ganze Zeit über nur selbstreferenzielle Jokes und langweiliger Recyclings alter Szenen, sondern ja, versteht, was so geil war an diesem ersten Beverly Hills Cop, der einfach Lightning in the Bottle war damals, weil ja niemand hatte eigentlich damit gerechnet. Die Entstehungsgeschichte ist ja auch total spaßig, dass der Sylvester Stallone das Ding eigentlich machen wollte und da richtig Bock drauf hatte, das dann wieder als Schwanzvergleich mit Schwarzenegger zu machen. Also das war die Zeit, wo die sich gegenseitig immer wieder gewone-upped haben mit ihren krassen Stunts und
deswegen
so weiter.
Deswegen hat er ein kleines Drehbuch geschrieben.
Ja, genau. Deswegen hat er gesagt, okay, da muss ich ran, da muss ich das Ganze düsterer machen, aggressiver und mich als den krassesten Cop der Welt darstellen. Und da war dann Bruckheimer, der Produzent, überhaupt nicht an Bord. Und dann ist er rausgeflogen und daraus ist dann Cobra entstanden.
Genau.
Der spannende Film, sagen wir mal, der so wirklich das It von Stallone zeigt. Aber was das Schöne am Beverly Hills Cop ist, ist, dass dann aus dieser Asche dann der Phönix gestiegen ist mit der Karriere von unserem zentralen Charakter, Axel F., dass Eddie Murphy diesen Film quasi komplett an sich gerissen hat und mit toller Impro und einer unglaublichen Screen-Presence da quasi aus nichts einen perfekten Action-Komödienfilm für mich gemacht hat. Ich gucke den immer gerne wieder. Und die erste halbe Stunde greift da irgendwie auch rein. Die Szene in Detroit, wo man ihm folgt und er so durchfährt und von allen Leuten so ein bisschen, ja, entweder den Stinkefinger gezeigt kriegt oder irgendwie gefeiert wird. Dann dazu dieser Song, der ikonisch ist. Man muss dazu ja auch sagen, dieser erste Film hatte irgendwie 4 Songs, die alle bis heute jeden Tag im Radio spielen. Neutron Dance von den Pointer Sisters und dann halt jetzt dieser Song spezifisch.
Das Axel Foley
Team oder Glenn Fry's
The Heat is On.
Ja,
das ist super
fantastisch. Und ich habe gedacht, In for a Ride, das wird einfach jetzt genau das, was ich haben will. Und dann hat der Film für mich einfach nach und nach mit jeder Minute abgenommen und am Ende mochte ich ihn nicht mehr.
Das ist schade.
Ja, wie seid ihr das?
Puh, also ich habe jetzt, es kam jetzt dieser neue Teil halt ins Kino, auch mit diesen...
Nicht ins Kino, nur über Netflix.
Ach so, ja, das ist der...
Tja.
Warum nur?
Schade.
Es gab eben auch diese Musik und alles. Also ich hatte nicht das Gefühl, wie du, ich war da irgendwie so voll dabei und habe vorher schon ich lese mir nichts durch oder so, ich hatte vorher so schlechte Vibes gehört und dachte, ich habe schon was Schlimmeres erwartet. Scheinbar auch so, weil ich dachte, weil es ja viele so neue Sachen gibt, die richtig manchmal so gegen Baum fahren.
Absolut, ja.
Und deswegen bin ich erst schon so rangegangen und war dann eher doch dann wieder positiv überrascht, dass es für mich wieder funktioniert hat, dass es gar nicht so schlimm war, wie die Vibes so aus dem Netz so gekommen sind.
Wenn man es so in Relation setzt, dann bin ich bei dir. Es ist wahrscheinlich einer der besten von diesen Legacy-Sequels, aber er hat leider dann am Ende wirklich die argsten auch dieser Fehler für mich, dass da dann nochmal auf Teufel komm raus 2-3 ikonische Szenen aus dem ersten Film wieder recycelt werden, obwohl sie einfach gar nichts zu suchen haben.
Das war schon schräg, dass ich das vieles, ja, dass das mir dann so während des Films, ich wusste gar nicht, dass es so eine, also manche betiteln das tatsächlich im Netz als Remake.
Wow, okay.
Ja, das, tatsächlich.
Das ist aber schon arg.
Oder so. Ich weiß, ich habe das schon so irgendwie gelesen. Aber die Versatzstücke sind schon irgendwie da. Besonders, dass es wieder in so eine Villa geht oder die Sachen.
Die also, fast identisch aussieht zu der Villa des ersten.
Wir haben hier Kevin Bacon noch mit dabei, der natürlich passt wie das Faust aufs Auge.
Also, so eine Rolle natürlich.
Solide.
Ich sag mal so. Aber, ich habe sehr genossen, innerhalb von knapp einer Woche 2-mal Kevin Bacon in fast derselben Rolle zu sehen, an der er, glaube ich, auch sehr viel Spaß hat einfach, weil er halt, also in Maxine ist er ja auch dabei und er ist auch ein sehr widerlicher Typ da und er ist halt hier auch, also ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, Kevin Bacon spielt einfach den Antagonisten, weil ich finde, das ist unfassbar offensichtlich.
Ja, das wird auch direkt kommuniziert.
Von der ersten Sekunde, wo du ihn siehst, dann ist so, das ist der Bösewicht, der ist einfach nur ein schmieriges Arschloch.
Ja, so ist es.
Genau. Und aber trotzdem ist es trotzdem schon eine eindimensionale Figur, könnte man jetzt so sagen.
Sehr.
Weil da wird nicht viel dazu, also klassisch wie in den 80ern, der ist schmierig. Der so ein bisschen was ganz kurz, er sagt kurz was, warum, aber so, dass es so, ja, mit einem Grund hat, warum er scheinbar jetzt böse ist oder so, ne? Ja, und dann werden auch so Leute reingeworfen, was natürlich cool ist. Also gut reinkam natürlich
Taylor Page und Joseph Gordon-Levitt, oder?
Nee, George Reinhold von den Alten der hat gut gepasst, so, nee, also als der jetzt als Privatdetektiv unterwegs ist, aber dass der andere jetzt einfach wieder, der eigentlich schon in Rente war,
Taggart,
so, dass der so aus dem Grund, weil es zu Hause schlimm ist mit der Frau, zurück ist, Das ist jetzt wieder schräg.
Das ist aber auch so ein Gag einfach, wo ich auch das, so denke, der hätte auch in den 80ern bleiben können.
Der war noch aus den 80ern,
ja. Ja, ja. Also es gab
da,
so,
da sind manche drinnen noch so.
Ja, ist erstens der Gag, der in den 80ern hätte bleiben können, und dann gibt es ein, zwei Gags, wo sie so, ah, wir dürfen nichts mehr sagen, sind, wo ich auch so war, so, halt einfach dein Maul, das ist doch einfach Bullshit.
Da war nicht viel.
Also dieses, das ist wirklich dann drin, der klassische Boomer-Humor, wo ich halt so bin, so, jetzt machen sie, sagen wir, könnte ich mir dieselben Witz wie in den 80ern machen. Sie, ja, überraschenderweise sind halt über 40 Jahre vergangen. Entschuldigung,
aber dass
vielleicht nicht jeder Gag gut gealtert ist. Und ich dachte mir auch so, und so schlimm, wie ihr tut, ist es halt auch einfach nicht.
Ich kreide dem Film viel an, aber ich würde ihm jetzt nicht ankreiden, dass er jetzt ein
Anti-Cancel-Culture-Film
wäre, der sich das groß
auf die... Nee, das nicht, aber es sind halt so zwei, drei Gags, die einfach, finde ich, ein bisschen dumm herausgestochen haben.
Das ist bei mir jetzt gar nicht so rausgestochen, aber was schon rausgestochen ist, ist, dass sie... diese Mentalität hatten, wir wollen alles gleichzeitig erreichen mit diesem Film. Und gerade bei diesen anderen Charakteren, weil nun mal Eddie Murphy, man muss dazu auch sagen, Eddie Murphy unglaublich gealtert, also der spielt ja zusammen mit Judge Reinhold und mit Taggart dort quasi aus derselben Generation, und man sieht ihm einfach sein Alter gar nicht
an. Judge Reinhold ist glaube ich nur 4 Jahre älter als
Paul Reiser ist ja auch dabei, den wir von Stranger Things ja auch kennen, der auch im ersten Teil und der anderen Teil auch dabei ist, und da wird ja auch dieser Gag gemacht, wir sind im selben Alter und so, und das ist echt schon krass.
Er ist halt wirklich die zentrale Rolle des Films, und er hat diese Star-Power, dass er auch jede Szene an sich zieht. Und das ist dann leider auch das Problem, sobald dann andere Leads in diesen Film reinkommen, dass sie nicht wirklich die Luft bekommen, dass man sie für voll nimmt. Gerade Taylor Page und Joseph Gordon-Levitt, was ich vorhin erwähnt hatte, sind einmal die Tochter von Axel F., die so ein bisschen estranged ist, sich nicht mehr mit ihrem Vater versteht, aus verschiedenen Gründen, die dann im Film erläutert werden. Und Joseph Gordon-Levitt, der den Cop spielt, der dort in Beverly Hills aktiv ist und dann quasi in Axel F.'s Craziness reingezogen wird. Und die kriegen leider nicht oft die Chance. Es gab eigentlich nur eine Szene, in der Joseph Gordon-Levitt spezifisch die Chance hatte, auch verrückt zu sein. Und das war in dem teuersten Shot dieses Films, der mir auch Spaß gemacht hat. Aber ansonsten müssen sie halt doch immer die zweite Fiedel spielen. Und das, finde ich, kostet dem Film dann auch.
Gerade Joseph Gordon-Levitt, der seit langer Zeit viel pausiert hat und gar nicht viel gemacht hat, ist eine coole Rolle, hat mich auch gefreut, ihn jetzt mal wiederzusehen. Aber ja, dann hat er nicht so viel Platz. Mhm. Aber auch die Vater-Tochter-Dynamik fand ich eigentlich auch so weit okay, das hat alles funktioniert. Und ich habe mir gedacht, krass, also sie machen es tatsächlich nicht, dass sie noch Sachen hier, dass die Mutter irgendwie noch irgendwo, wird nur darüber geredet, dass da jemand gab, und das erledigt. Da wird jetzt nicht noch eine Figur reingezogen.
Das war wahrscheinlich der Smart Move.
Weil manchmal ist es auch so, wir hatten es beim letzten Ghostbusters-Film, dass es richtig viele Figuren waren. Also viel zu viele Figuren. Weil wenn man jetzt noch die dazugeholt hätte und dann hätte er sich noch mit ihr gestritten oder so, das wäre... Ne, wir haben schon wieder hier viele Figuren, weil zu den alten Figuren haben wir wieder natürlich neue dazu. Ja. Und bei Ghostbusters haben sie am letzten, ich glaube, mit vielen Figuren ganz schön verhoben. Die hatten wirklich für alle fast keinen Platz mehr.
Ja, ich kann das vielleicht auch ganz genau abzeichnen, wann der Film mich komplett verloren hat. Und das war der Moment, als dann im finalen Shootout die beiden Cop-Kumpels von Axel F., namentlich Judge Reinholds Charakter, 3 oder 4 Mal seine ikonische Line aus dem ersten Film sagen muss. Er springt mehrmals hoch und sagt, drop your weapons, die Waffen auf den Boden, ohne dass es wirklich irgendeinen logischen Sinn mehr ergeben hätte. Und dann haben wir natürlich auch nochmal eine After-Credit-Sequence, die auch komplett nur das ganze... diese ganze Comedy-Szene, die man ikonisch aus Beverly Hills kennt.
Besonders wurde die gefeiert im Internet, habe ich unter Trailern gelesen. Ach. Nee, weil die im Trailer war.
Ach so,
und alle sich gefreut haben, alle prominent 3 vorkommt. Zu sehen. Und am Ende ist es nur eine Post-Credit-Szene, am Ende für die Preview, für die Werbung, für den Trailer sozusagen gemacht wird. Können Sie jetzt verraten, alle 3 haben erst am Ende... sieht man alle 3 zusammen, die Autoszene ist erst die Endszene. Ja. Das ist krass, viele Leute habe ich gesehen, haben das abgefeiert, die sagen, ja klassisch, die 3 zusammen wie früher und so, und alle, die das gesehen haben, hoffen ja auch generell, dass sie vielleicht zu dritt unterwegs sind oder so, weil das wird damit suggeriert, gerade wenn du diese Szene in einem Trailer positionierst.
Ja,
ne?
Ich fand jetzt nicht so schlimm, ich fand es tatsächlich sehr süß, dass die am Ende nochmal halt diese Szene bekommen haben.
So, ich meine, es ist das Ziel dieser Szene, zu sagen, oh süß, aber es ist halt auch wirklich sinnlos, wenn man sagt, okay, wir haben keinen Stakeout in diesem ganzen Film, wir haben nicht die Chance, diese ikonische Szene zu rekreieren, wo die beiden auf Axel aufpassen müssen, in Anführungsstrichen, also packen wir sie jetzt vor
das Krankenhaus.
Krankenhaus.
Sie ziehen sich halt was aus dem Arsch dafür, dass sie da sitzen müssen.
Das war schon arg, da war dieser Prozess des aus dem Arsch ziehens irgendwie
sichtbar. Vor allen Dingen, du musst bedenken, die müssen sozusagen draußen warten und aufpassen und der eine ist der Polizeikapitän.
Ja. Das ist eigentlich komplett sinnfrei, wenn man das mal
kurz und der andere ist Privatdetektiv.
Ja, die haben
sind
ja gar
nicht, die sind nicht wirklich in dieser Funktion.
Und halt, ja, sie machen es ihm zuliebe. Ich glaube, so wie soll das verkauft werden. Aber es ist halt, dafür legt man sich dann nicht 12 Stunden nachts auf die Lauer.
Da darfst du nicht zu lange drüber nachdenken.
Nee. Und das klingt jetzt auch alles zu negativ, weil es wirklich auch im Vergleich zu diesen anderen Legacy-Sequels, die Netflix in den letzten 10 Jahren rausgehauen hat.
Ich glaube, es ist nicht nur Netflix. Ich glaube, der letzte mit Eddie Murphy, der ja sehr schlecht ankam, war ja der Prinz aus der Zamunda 2, den habe ich jetzt nicht gesehen.
Naja, warte mal, da müssen wir jetzt mal sagen, Prinz aus der Zamunda 2 war sehr lustig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wesley Snipes war großartig, aber das war ein Film, der hätte wirklich gagmäßig genau so 2, 3, 4 Jahre nach dem Prinz aus der Zamunda kommen können. Da war nichts, frisch nichts, die sind komplett in der Vergangenheit stecken geblieben, aber komplett. Und vielleicht kann man das auch für das Pluspunkt sehen. Die haben nichts versucht, neu zu machen. Gar nichts. Im Prinz aus Zamunda 2. Also es ist wirklich...
Also das klingt für mich aber trotzdem weiterhin so, wenn ich einen guten Eddie Murphy-Film sehen möchte, dann gucke ich mir einfach Dolomite is My Name an und genieße das einfach. Jedes Mal ein bisschen mehr.
Sure.
Weil er da einfach...
Ganz anderes Biest.
Ja, aber da, ich meine, das ist einfach so, wenn du... Da acted Eddie Murphy und da hat er einfach auf jeden Fall viel Bock. Ich glaube, hier hatte ich auch das Gefühl, dass er schon auch teilweise Bock hatte. So. Aber halt drumherum... War okay, aber war jetzt nichts, irgendwo sagen muss, geil, er ist wieder volle Kanne da.
Wir können jetzt, Ben, mit Dolomite auf ein anderes Thema bei diesem Film kommen, was du, Clever, da ansprechen wirst, bestimmt. Weil Dolomite bringt mir nichts, weil ich das gerne in Deutsch gucke. Und in Deutsch funktioniert der Film einfach nicht.
Das ist wirklich natürlich verboten, ja.
Da musst du halt einfach mal ausnahmsweise Untertitel lesen und dann kannst du Dolomite auch genießen.
Ich glaube
auch. Und vielleicht auch hier ein bisschen mehr, weil ich finde, gerade Eddie Murphy ist auch von seinem Sprachduktus, seiner Stimme und allem schon einfach auch sehr wert, im Original gesehen zu werden, weil er halt wirklich viel darüber arbeitet.
Ja, in meinen Augen die Hälfte dieser Chemie.
Es ist die Hälfte, also ich finde, für mich war auch viel Comedy von Eddie Murphy, ist nicht das, was er sagt, sondern wie er es sagt.
Aber ich habe ja noch nie einen Film in Englisch gesehen von ihm und fand die ja alle geil.
Alle.
So fast alle, warte mal, es gab
also für alle, die zuhören, Rainer hat gerade sehr skeptisch geguckt.
Okay, pass auf, ab Dr. Doodle und so und so habe ich auch nicht mehr so alles verfolgt.
Ja.
Aber davor, die 80er Jahre.
Okay, ja, also
Glücksritter, das Goldene Kind, alles Bombe.
Ich liebe Eddie Murphy auf vielen Ebenen. Also er ist auch ein begnadeter Stand-Up-Comedian, was seine Specials sind heutzutage sehr problematisch natürlich, weil er sie in den 80ern produziert hat.
Von ein paar Jahren mal Delirious gesehen, ist auch einfach holy shit.
Sehr arg, aber seine Präsenz, seine Star-Power, also wenn man Beverly Hills Cop, den ersten, nochmal sieht, gerade auf Englisch, das ist schon beeindruckend, wie er diesen Film einfach quasi alleine durchzieht und der funktioniert einfach so rund, dass man beeindruckt ist, dass er das überhaupt hinkriegt, sag ich mal. Und ja, in diesem vierten Teil hat man wieder ein bisschen von dieser Magie. Gerade diese erste halbe Stunde, ich habe wirklich Fistpumping im Sitzen.
The Heat is On.
Ja, The Heat is On, Neutron Dance, das sind einfach geile Songs und ein geiles Gefühl, wenn er da durch Detroit fährt. Auch diese Schnitttechnik, die im ersten Film da auch schon angewandt wurde.
Das ist komisch, dass ich erst bei 2 richtig dabei bin und die 3 mein Lieblingsfilm ist.
Hab gerade aber auch noch mal geguckt.
Ich verstehe es einfach nicht. Also
ich fand, glaube ich, den 2. auch mit am besten, habe ich gerade noch mal gesehen.
Das von Tony Scott und Brigitte Nielsen ist dabei, hallo.
Ja, der 2., da bin ich auch bereit, noch
nur beim 3.
Die 3 macht so viel Spaß. Die 3 macht so viel Spaß, die Musik ist so geil, die lief bei mir jahrelang hoch und runter. Ich habe alle CDs.
Wunderbar. Ja, das sollte dann auch noch mal kurz bemerkt werden, dass selbst dieser Film Beverly Hills Cop Axel F. Einen kleinen Seitenhieb auf den 3. Film macht und sagt, dass sie es da irgendwie ein bisschen in den Sand gesetzt haben.
Und wir wollen nicht drum rumreden, dass Axel F. von Harald Vordermeier ein deutscher Komponisten ist. Ah. Das einfach auch sehr cool ist.
Genau, und ich glaube, jeder kennt das Main-Theme aus Axel F.
So ist es.
Ich kannte es, bevor ich den Film kannte.
Ja. So.
Das war's, glaube ich,
das
auch.
Das war's? Das war's zu Axel F.? Okay.
Wenn ihr Bock habt, guckt ihn euch an.
Ist auf Netflix.
Genau. Es tut nicht weh.
Es tut nicht weh. Okay. Es hört sich nach einem witzigen Film an. Ja. Wir hören jetzt noch einmal Musik und machen dann weiter mit der Sofaecke und dann geht's auch schon fast zum Filmquiz. Viel Spaß.
Befragung. Polizei.
Hallo, wir sind immer noch bei Filmriss, dem Kinomagazin. Und zwar inzwischen schon in der...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, und wir haben noch einen Film, und zwar Made in England. Die Filme von Powell und Pressburger. Pressburger?
Ja.
Die Heiner gesehen hat.
Genau. Ja, gar nicht so einfach, wie man den Herrn ausspricht. Ist ein Ungar mit deutschen Connections. Er hat in der deutschen Filmindustrie gearbeitet, bevor er dann zu seinem Langzeitpartner Michael Powell nach England kam, bevor der Zweite Weltkrieg losging. Und die beiden haben dann zusammen in dieser Kriegszeit ein paar unglaubliche Filme produziert, die unter anderem auch den geliebten Martin Scorsese sehr inspiriert haben. So sehr sogar, dass er nun diese wunderschöne Dokumentation gemacht hat über die beiden. Und die geht ein bisschen in die Materie rein und geht so ein bisschen Film für Film durch, was das für besondere Werke waren, die die beiden mit dieser speziellen Alchemie, die sie zusammen hatten, kreiert haben. Michael Powell war so ein bisschen der, ich möchte sagen, der Regisseur des Teams, der am Set das Ganze gemacht hat, der angefasst hat. Und Pressburger war so ein bisschen der Autor, der die extrem für ihre Zeit krassen Konzepte kreiert hat und dann darum eine tolle Narrative gesponnen hatte. Und die Filme sind in meinen Augen mit das Beste, was man sich so ansehen kann. Es ist ganz beeindruckend, wie Farben und Bewegung und Choreografie ja fast schon aus anderen Werken oder aus anderen Kunstformen genommen werden, um eine neue Art von Film zu kreieren schon fast. Also ich bin wirklich beeindruckt, seitdem ich den ersten von denen gesehen hatte, The Red Shoes über Ballett, was mit dem eigentlich auch nichts am Hut habe, einfach mal blind reingegangen und dann wurde mir aber so ein Brett von einem Film präsentiert, dass ich gar nicht anders konnte, als Ballett zu lieben. Und so geht das dann eigentlich weiter, dass sie immer irgendwelche Themen, irgendwelche Storys haben, die man irgendwie erstmal gar nicht auf dem Zettel hat, die einem aber dann so wunderschön, bunt, aufregend präsentiert werden, dass man reingezogen wird in die Narrative. Und so präsentiert Martin Scorsese diese Welt dieser beiden Filmemacher auch mit ganz viel Enthusiasmus, wie man das von dem kleinen italienisch-amerikanischen Maestro so kennt, dass er aufgeregt und schnell redet und somit auch diesen ganzen Film quasi mit dem Voice-Over erzählt und somit dann halt auch diesen Film wirken lässt ein bisschen wie ein YouTube-Essay-Film. Also ich muss sagen, filmtechnisch ist es jetzt keine neue Offenbarung, aber diese Faszination und diese Liebe, die der Martin Scorsese für diesen Film hat, ist einfach in jeder Sekunde greifbar und ich konnte dann auch nicht anders, als den Film zu pausieren, jedes Mal, wenn ich einen neuen Film präsentiert kriege in Auszügen, weil ich so beeindruckt von diesen Bildern bin und sehen will, was kommt da noch als nächstes sozusagen. Und so funktioniert es dann, dass dieser Film mit seiner langen Laufzeit und ohne wirklich viel mehr zu haben als ein bisschen Archivaufnahmen von den beiden und der Narration von Martin Scorsese seine, für eine Dokumentation ziemlich lange Laufzeit einfach durchzieht und einen komplett bei der Stange hält.
Wie lang ist er denn?
133 Minuten.
Oh. Ja.
Ist auch ohne. Scorsese erzählt, Regie ist von David Hinton und ich glaube, hätte Scorsese die Regie gemacht, wären wahrscheinlich 200 Minuten draus geworden oder sowas. Weil wenn nämlich Marty selber Dokus dreht, dann macht er nämlich irgendwie teilweise so 3,5-4-stündige Dokus immer.
Ja gut, also ich denke, er wird wahrscheinlich auch eng involviert gewesen sein in dieser Produktion des Films. Aber ja, man merkt, dass die DNA von ihm da oben drauf ist auf diesem Film. Aber wir kriegen halt auch einen tollen Einblick in meinen Augen. Einem der wichtigsten kreativen Trios der Filmwelt überhaupt.
Ich habe auf jeden Fall auch noch Bock, das zu gucken. Und ja, kann auf jeden Fall auch hier nochmal kurz von Lars anmerken. Der hat auch, war auch sehr begeistert. Er durfte ihn nämlich auf der Berlinale sehen. Da lief der wohl im Sonderscreening. Neidisch. Und hat nämlich auch gesagt, der Film gehört eigentlich auch ins Kino.
Absolut. Ja, und grundsätzlich muss ich sagen, also wenn man ihn nochmal sehen will, das ist zu Hause wunderbar. Man muss ihn auch gar nicht unbedingt am Stück gucken. Ich empfehle auch meinen Prozess einfach jedes Mal, wenn ein Film einen catcht, zu sagen, ja, Pause, den gucke ich später weiter. Jetzt gucke ich mir diesen Film erstmal an und lass mich komplett umhauen von unglaublichen Trick-Shots. Also da lohnt sich auch immer mal auf YouTube so ein paar kleine Making-ofs zuzugucken, weil das sind Sachen in den 40ern, was die da auf die Beine gestellt haben. Das wird heutzutage nicht mehr möglich sein, aus verschiedenen Gründen. Aber auch die Thematiken, die sie wählen, Black Narcissus spielt in einem Kloster in Indien, in den indischen Bergen und hat so eine ganz eigene Narrative, die man eigentlich in dieser Ära, in der Filme erzählt wurden, eigentlich für komplett unmöglich halten würde. Und ja, allgemein diese Filme, die produziert wurden während der Kriegszeit, sind geprägt von so einem gewissen Humanismus, Optimismus, der auch nochmal im Film hervorgezogen wird. Da wollte ich nochmal kurz drauf hinweisen, bevor jetzt unsere Zeit vorbei ist.
Genau. Also wenn ihr Bock habt, das hört sich auf jeden Fall nach was ganz Wunderschönem an, könnt ihr euch auf Mubi, Made in England, die Filme von Powell und Pressburger angucken. Scheinbar eine ganz große Empfehlung von Heiner. Ich habe jetzt Absolut. Auch Lust, 133 Minuten Doku mir reinzuziehen.
Genau, und zumindest Black Narcissus ist auch gerade auf Mubi.
Ah, okay.
Also du kannst sogar schön. Einen der Filme direkt auf Mubi gucken.
Es okay. gibt vielleicht auch, man kann glücklich werden bei YouTube vielleicht. Ich will es nicht.
Ja, ja, bei den alten Filmen können auch YouTube sein.
Ja. Also Red Shoes ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm von den beiden.
Naja. Alles klar, dann ganz viel Spaß dabei. Wir gehen jetzt über zum
Filmriss-Filmquiz.
Aha, genau. das Filmriss-Filmquiz muss ich jetzt gleich wieder reinhauen, weil ich es schneller angeschaltet habe. Wir kriegen es hin. Zack. Wenn ihr wisst, was das ist, könnt ihr danach
schreiben an filmriss@popculture.de. Trink deinen Saft. Sie haben ein Foto von mir gemacht.
Aha.
Warum?
Ich bin Fotograf.
Sie haben nicht gefragt.
Ich frage niemals.
Warum nicht?
Weil ich in Schützengräben, Kampfzonen und auf Schlachtfeldern arbeite.
Wirklich?
Aha.
Sie meinen, Sie sind Kriegsfotograf?
Überwiegend. Manchmal berichte ich über Sportereignisse. Mein Name ist Orgi Steenbeck.
Mhm. Was wollen Sie damit machen? Mit dem Bild?
Naja. Wenn es gut wird, verkaufe ich es wohl an eine Zeitschrift. Jetzt muss ich es erwähnen. Mitch Campbell ist eine Waffe.
Genau, wenn ihr wisst, was das war, könnt ihr schreiben an filmriss@popculture.de. Es gibt diese Woche zu gewinnen ein kleines Stück vom Kuchen, Freikarten und Freikarten, Trinkflaschen und Notizbücher zu To the Moon. Und letzte Woche war das Filmquiz Game Night. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Tschüss und wir müssen schnell raus, deswegen sage ich einfach mal Tschüss zu allen.
Justin, wir haben ein Problem.
Tschüss und
okay, 3, 2, 1, it's jam.